Quick Draw.
24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Ein Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur Quick Draw. Diese Folge entsteht mit Unterstützung des ÖGV, österreichischer Gewerbeverein, der ältesten Interessensvertretung für Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Sascha Ladurna und ich freue mich, Sie in diesen Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Donnerstag, der 4. Dezember und ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Folge unseres Podcast-Adventkalenders. Stellen Sie sich vor, Sie gründen genau jetzt einen neuen Buchverlag. Inmitten einer Zeit von Online-Streaming, Social-Media-Dauerbeschallung und Endless-Scrolling. Genau das haben Thomas Köpf und Alfred Schierer mit der Edition Platin getan. In dieser Folge sprechen wir darüber, ob sich ein Buchverlag heute überhaupt noch lohnt und warum ein gedrucktes Buch vor allem eines ist: ein Zeitluxus. Wir reden über gute Geschichten, über Autorinnen, die ihre Marke mit einem Buch schärfen wollen, und über einen Buchmarkt, in dem jedes Jahr zehntausende Titel erscheinen. Und wir fragen uns, wie sieht Lesen in 20 oder gar 50 Jahren aus? Freuen Sie sich auf ein Gespräch mit klaren Ansagen, warum das gedruckte Buch bleiben wird und was Verlage dafür leisten müssen. Viel Vergnügen beim Zuhören. Vor dem Interview hören Sie noch eine kurze Information des österreichischen Gewerbevereins.
Eine Information des österreichischen Gewerbevereins.
Zukunft spielt in der Wirtschaft natürlich eine zentrale Rolle. Damit zwangsläufig auch im österreichischen Gewerbeverein. Wie sich der ÖGV entwickeln will, welche Visionen für die Zukunft angedacht sind, das soll uns jetzt ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut erklären. Lieber Stefan, kann man eigentlich schon sagen, wie der ÖGV in 10 oder gar 20 Jahren aussehen wird, was ihr vorhabt?
Das ist eine wirklich spannende Frage, weil ich hatte mal eine Vision und ich habe mal geglaubt, ich kann mir gut vorstellen, wie das in 10 und 20 Jahren ist. Wir tun es natürlich leichter, zurückzuschauen. Der Verein ist knapp 190 Jahre alt. Wir wissen, wie Wien damals organisiert und strukturiert war. Wenn wir jetzt 190 Jahre nach vorne schauen, puha, ein weiter Schritt, da wird wahrscheinlich viel ganz anders sein. 10, 20 Jahre, würde ich sagen, hättest du mich das vor 5 Jahren gefragt, hätte ich dir eine Antwort gegeben. Wenn du mich das jetzt fragst, sage ich dir, KI. KI verändert, wie wir arbeiten, komplett. Das trifft den Verein genauso, wie es die Unternehmen betrifft. Der Einzelne kann einfach viel mehr. Der Einzelne braucht auch teilweise Strukturen gar nicht mehr so, wie es vorher gebraucht hat. Wir sind überrollt von ganz viel Innovation und wir haben die Schwierigkeit, das unter Kontrolle zu halten, weil es eben so viel auf einmal ist. Und da setzt, glaube ich, so ein bisschen eine Vision für die Zukunft ein. Der freundschaftliche, vertrauensvolle, persönliche Austausch, wo man sich zusammensetzt, wo man zusammensteht, das wird meiner Meinung nach an Bedeutung gewinnen, noch viel mehr. Und es muss ein qualitativer Austausch sein, also Massenveranstaltungen, ja, die bieten wir auch an, aber da spielt die Musik weniger. Die Musik spielt beim Vier-Augen-Gespräch, beim Zehn-Augen-Gespräch, wo man tatsächlich über seine Anliegen mit anderen sprechen kann und die Erfahrung einsammeln kann und selber Erfahrung weitergeben kann. Das, glaube ich, wird in den nächsten 10, 20 Jahren sehr, sehr viel mehr an Bedeutung gewinnen.
Dann sage ich herzlich willkommen Alfred Schierer und Thomas Köpf, die beiden Geschäftsführer und Gründer vom Verlag Edition Platin. Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, zu uns ins Podcaststudio zu kommen. Wir handeln das eigentlich in unseren Gesprächen immer so, dass sich die Gäste, bevor wir loslegen, kurz vorstellen. Und ich würde euch da jetzt einfach das Wort geben. Erklärt unseren Hörerinnen und Hörern einfach ganz kurz, wer ihr seid und was ihr tut.
Okay, ich darf mal beginnen, lieber Sascha. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Köpf. Ich bin seit 36 Jahren in der Medienbranche. Ich bin Buchautor und Verleger. Ich habe jetzt also auch schon in Summe 74 Bücher geschrieben, habe begonnen eigentlich im Journalismus, habe früher Tageszeitungen gemacht, dann Magazine, war Chefredakteur von 8 Magazinen und ja, seit über 25 Jahren selbstständig und beschäftigen uns jetzt seit 2 Jahren, ist der Hauptfokus jetzt auf der Edition Platin, unserem Buchverlag. Also wie gesagt, bei uns geht's von früh bis spät um diese 26 Buchstaben in jeder Ausformung.
Dann schließe ich gleich an die 26 Buchstaben. Mein Name ist Alfred Schierer. Was gibt es zu mir zu sagen? Ich habe mittlerweile 30 Jahre Verlagserfahrung hinter mir, war beim Überreuter Verlag, war dort für die Programmleitung zuständig, war 10 Jahre hier zuständig, hier möglichst gute und möglichst erfolgreiche Bücher hier auf den Markt zu bekommen, was uns damals auch wirklich in den Nullerjahren sehr gut gelungen ist. War dann, nachdem ich so vom öffentlichen Buchmarkt, wenn man so will, weggegangen und bin ins Schulbuchverlag gegangen und war dann 10 Jahre beim Österreichischen Bundesverlag. Das ist einer der größten österreichischen Schulbuchverlage. Dort war meine Aufgabe unter anderem auch zusätzlich neben dem klassischen analogen Buch auch hier die digitale Welt in die Schule zu bringen. Also dementsprechend ist mir das Digitale nicht fern, sondern wir ein sehr nahes Ding und war das ein wesentlicher Punkt, um dort weiter zu tun. War dort 10 Jahre lang und war dann auch Geschäftsführer dort und nach 10 Jahren ist dann auch wieder gut und habe mich dann selbstständig gemacht als Organisationsberater. Einerseits wieder im Bildungsbereich und habe dort unter anderem Schulcoaching gegründet. Schulcoaching ist ein Unternehmen, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, Schulen beim Wechsel in Richtung modernem Schulen, bei Schulen dort zu unterstützen, wo sie sich auf Veränderungsprozesse einlassen. Und das tun wir, haben sehr, sehr breit und viel schon, sind mittlerweile 10 Schulcoaches in ganz Österreich. Und da erfolgreich unterwegs. Warum tut man sich denn an, dass man nebenbei dann auch noch einen Verlag gründet? Nebenbei ist mittlerweile nicht mehr ganz richtig, sondern das ist eigentlich ein zweites wichtiges Standbein für mich und auch vom zeitlichen Management her ganz stark hier schon vorhanden. Warum tut man das? Weil man Bücher gerne mag und weil man ganz einfach hier nach wie vor dem Charme von Büchern, gedruckten, nach wie vor etwas abgewinnen kann, weil man selber gerne Bücher hat, weil man selber gerne liest, weil man ganz einfach die Bücher, die man selber gerne lesen würde, am liebsten selber verlegt. Und das macht verdammt viel Spaß. Und deswegen haben wir vor 2 Jahren auch mit durch einigen Zufällen, der uns wieder über den Weg gelaufen ist, der Thomas Köpf und ich, die Edition Platin gegründet.
Da hast du mir jetzt eh schon ein bisschen vorgegriffen, weil der Beweggrund hat mich natürlich interessiert, weil man Bücher liebt, sagst du. Als Unternehmer interessiert mich allerdings natürlich auch was anderes, nämlich kann man mit einem Buchverlag im 21. Jahrhundert tatsächlich wirtschaftlich überleben?
Naja. Wir leben noch.
also wie gesagt, indem ich aus der Printbranche komme und früher Magazine wie das Seitenblicke-Magazin oder den Wiener hatte, so etwas möchte ich heute nicht mehr haben. Also ich glaube, ein Kaufmagazin, da wird sehr, 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 sehr eng. Wie wir vor 2 Jahren begonnen haben mit der Edition Platin, haben also selbst Freunde und Bekannte ein bisschen komische Sätze gesagt, die anderen haben gesagt, na, mutig. Ja, da haben gesagt, bist du irgendwo auch gerannt? Also, ich glaube, es scheint ziemlich verrückt in der jetzigen Zeit, wo auch viele Verlage kollabieren, einen Buchverlag zu gründen. Aber Alfred Schierer und ich, wir haben uns das sehr, sehr lange überlegt und sind schon der Meinung, dass es auch gut sein kann, antizyklisch zu investieren. Und also von unternehmerischer Sicht, ja, sozusagen etwas zu gründen, wo viele Leute den Kopf schütteln. Warum machen wir das? Also einerseits natürlich aus Werf und mit Herzblut. Wir sind halt Buchmenschen, wir atmen diese Sätze und lieben Seiten, also vor allem haptische Bücher. Und wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wir einfach so einen Verlag zu machen und dieses Geschäft so weiterzuführen, wie das bisher gemacht worden ist, das kann nicht funktionieren. Wir müssen neue Wege gehen. Wir müssen das Geschäft komplett neu denken. Wir müssen in Bereiche hineingehen, wo man vielleicht sonst nicht hineingeht. Wir müssen ganz anders mit unseren Autorinnen und Autoren arbeiten. Hatten dann einen sehr, sehr schnell einen Finanzplan aufgestellt. Und muss sagen, da bin ich schon recht stolz drauf. Wir haben das also eigentlich zu zweit jetzt gehoben. Also wir haben uns zusammengesetzt, wir haben gesagt, wir brauchen jetzt keine wahnsinnigen Investments oder das dort, sondern wir haben unser jahrzehntelanges Wissen, wir haben eine gute Idee und wir verfolgen die jetzt mal. Das ist 2 Jahre her. Wir haben eigentlich wollten ganz klein beginnen. Das hat sich sehr schnell ausgeweitet, hat uns selbst überrascht. Also ich darf sagen, dass uns da wirklich sogar der Erfolg überholt hat. Und mittlerweile nach nicht einmal 2 Jahren sind wir bei der Buch Wien Messe vertreten. 2 Bundespräsidenten haben wir als Leser von unseren Büchern. Also auch die Präsidenten lesen Bücher. Wir haben prominente Autoren wie den Regisseur Harald Sicheritz und dergleichen, ganz verschiedene. Wir haben Ärzte wie den Professor Licker aus Kärnten oder den Dr. Veit Moser aus Wien, also prominente Top-Autoren und einen sehr, sehr schönen Zulauf. Also das heißt, es funktioniert. Es wird der Markt anders. Das Buch wird zu einem Luxusprodukt werden. Das hat sich jetzt auch schon gezeigt. Das heißt, einerseits müssen die Leute mehr Zeit investieren. Sie müssen sozusagen das Buch kaufen, aber dem Produkt auch Zeit schenken. Und das ist sozusagen der Luxus unserer Zeit. Das Buch ist kein Abfallprodukt mehr, das man irgendwo so schnell durchschaut und wegwirft. Man muss das Handy weglegen und Stunden schenken seiner Zeit. Und das ist schon etwas Besonderes. Und das freut uns. Ich glaube auch, dass wir da dem Namen Edition Platin gerecht werden.
Und ich mag es vielleicht auch noch ergänzen mit zwei Sichtweisen. Ich denke mal, die eine Sichtweise, ich denke mir mal, was bedeutet es für einen Autor, eine Autorin, ein Buch zu machen? Das ist schon was ganz was Entscheidendes. Das kann dein Leben schon ändern. Erstens mal, dass du das Buch selber schreibst. Also das ist schon, erlebt jeder faktisch hier, dass man hier ein neues Repertoire findet und für sich sozusagen das zusammenschreibt, was man schon lang eigentlich im Kopf hat und endlich einmal niederschreibt. Aber dann auch auf Seiten der Autoren ist es sicherlich so, dass das auch natürlich die eigene Marke stärkt. Also wenn du zum Beispiel als Arzt ein Buch schreibst, dann hast du auch damit sozusagen eine schöne Visitkarte, die du herzeigen kannst und das sozusagen für dich auch hier entsprechend aufbaust. Einige Autoren haben wir, die aufgrund dessen hier auch neue Märkte für sich auch entdecken wollen, neue Geschäfte machen wollen, neues nach außen einen Auftritt haben wollen. Das sind natürlich einige Autoren, das ist einmal die eine Sicht der Dinge. Und auf der anderen Seite von den Käufern, wer kauft Bücher, also das ist ja auch die andere Geschichte, was ist da immer wichtig? Ich glaube, du musst, wenn du ein Buch kaufst, dann machst du es dann, oder wenn du die Investition machst, von 20 bis 30 Euro hinzulegen, dann tust du es dann, wenn du das Gefühl hast, es geht dann noch ein bisschen besser. Wann geht es da besser? Wenn du ein Buch kaufst, wo du denkst, das ist etwas, was mir weiterhilft, das inhaltlich passend ist zu dem, was wo meine Needs sind, wie man so schön sagt, oder wo meine Pains sind. Und diese Pains werden hier mit dem Buch hilft es mir, wenn ich das gelesen habe, dass es mir nachher neue Gedanken habe, einen neuen Weg habe, ich sozusagen hier Möglichkeiten habe, hier anders zu denken. Das sind so klassisch bei Sachbüchern, Ratgebern, sowas in dieser Richtung. Und das andere ist, wenn du in Richtung Belletristik gehst, wir haben uns absichtlich nicht eingeschränkt bei unserer Buchauswahl, sondern sehr breit aufgestellt, dann ist es hier, ich möchte unterhalten werden, ich mag Spannung haben, ich mag etwas lesen und das soll mir gute Unterhaltung bieten und mich raus aus meinem Alltag bringen und hier neue Welten eröffnen. Das ist, glaube ich, das, was die zwei Dinge sind, die auf Kundenseite ist. Und bei jedem Buch, das wir tun und machen, muss sowohl von der Autorinnenseite klar sein, was will ich damit erreichen, und auf der Leserinnenseite sagen, was gebe ich dir da in die Hand, damit dir nachher besser geht, gut geht und auch zufrieden bist mit dem, dass du hier 20 bis 30 Euro ausgegeben hast.
Und weil ihr jetzt sagt, ihr seid ja recht breit aufgestellt, ihr habt jetzt also ein bisschen dieses Portfolio von euch angesehen, da gibt es ja so, würde man so jetzt aus meiner laienhaften Herangehensweise heraus würde ich sagen, ihr habt einerseits einige so ein bisschen politische Bücher, Pulverfasten aus zum Beispiel, was ich da gesehen habe, was herausgekommen ist. Einiges auch, wo es tatsächlich um solche Ratgebergeschichten geht. Ja? Also das sei das jetzt im kranken Land oder Segel des Lebens von der Lara Wadlau, mit der wir ja mal ein Interview gemacht haben in einem Podcast auch von uns, wo wir dieses Buch auch besprochen haben. Und dann eben die Belletristik. Belletristik, habe ich jetzt das Gefühl, ist noch am wenigsten vertreten bei euch. Da fallen mir jetzt irgendwie zwei Bücher schnell hinein. Der Mozart-Roman, den ich mir selber wahrscheinlich noch zu Gemüte führen werde. Weil es mir
sehr guter Plan, eines der besten Bücher ever.
Ja, weil es mich wirklich vom Thema her interessiert. Und dann ein Krimi, Drei Länder, Drei Leichen, genau. Was ich sehr spannend finde. Und dann aber ein Buch, das mir jetzt gerade aktuell sehr ins Auge gestochen ist. Und da muss ich jetzt nachfragen, was das jetzt genau ist. Thomas, das habe ich auch bei dir, glaube ich, im Hintergrund gesehen. Der junge Kreisky, Bruno, der junge Kreisky heißt es. Ist das jetzt ein Buch über den Film vom Harald Sicheritz? Oder ist das tatsächlich eine Biografie über das Leben des jungen Kreisky? Oder ist das eine Mischung von beiden?
Es ist eine Mischung. Du sprichst schon unser Frühjahrsprogramm von 2026 an. Das wird der Haupttitel für nächstes Jahr schon werden. Und wir haben ein sehr schönes Buch mit dem Harald Sicheritz schon realisiert, nämlich interessanterweise Kochen wie beim Film. Ein Buch gemeinsam mit ihm, und ich habe dann gesehen, dass er also ein absoluter Fan und fast ein Nerd ist, was Rezepte betrifft. Das würde man gar nicht vermuten von ihm. Er ist ein genialer Schreiber, ich mag ihn sehr. Und wir haben dann mit diesem Buch haben wir dann überlegt, und er hat mir erzählt von seinem neuen Filmprojekt damals. Und dass er schon lange an dem arbeitet, und der Film ist jetzt abgedreht, heißt eben Bruno, und ist ein fantastisches Machwerk. Also wirklich großes Kino, soll aus heutiger Sicht im Februar, März wahrscheinlich auf die Kinoleinwand kommen, und wir wollten dazu ein Buch machen, ja. Über den Film, mit dem Film, Hintergründe, weil sehr, sehr viele geschichtliche Dinge sind gar nicht bekannt. Also es wird hier das Leben eben des jungen Bruno Kreisky beleuchtet. Wie ist er dazu geworden? Fantastisch. Und dazu wollen wir also auch ein Buch machen. Auch der Hauptdarsteller Nils Arztmann, Ausnahmetalent, ein bisschen Zusatz. Also quasi das Buch zum Film, aber in einer Extended Version, wenn man so will.
Er ist so bescheiden, der liebe Herr Köpf. Es gibt auch einen wunderbaren Darsteller, nämlich den Herrn Thomas Köpf in dem Film. Er darf eine Mörderrolle von 2,5 Sekunden spielen, oder 2,5 sind circa, musste ich noch dazu erwähnen, dass er hier
eine ganz tolle 3 Sekunden.
Genau, ganz zum Schluss. Also es hört mit Thomas Köpf auf, ja, bitte, muss man schon dazu sagen. Und gemeinsam mit Thomas Stipsitz ist er sogar im Bild, wenn ich das richtig im Kopf habe. Gell? Hallo. Er wird mal noch abhanden kommen, sage ich.
Ja, ich wollte gerade sagen, nämlich jetzt, da muss man ja aufpassen, also dass aus dem Verleger nicht sehr schnell danach ein Schauspieler wird. Auf der anderen Seite, Wahnsinn. Super. Noch ein zusätzliches Standbein zu haben und zu wissen, dass man auch dort realisieren kann. Ja. Grundsätzlich, wie geht es ihr vor, wenn ihr Bücher auswählt? Was ist denn das Kriterium, überhaupt zu entscheiden, das Buch ist es wert, verlegt zu werden? Weil so das Gefühl, das man ja hat, ist, wenn man jetzt in eine Buchhandlung reingeht, irgendwo, dass man sich denkt, boah, es gibt eigentlich nichts, über das es nicht schon irgendwelche Ratgeber oder Sachbücher oder so irgendwas gibt. Die konkurrieren ja tatsächlich extremst untereinander. Ja. Welche Kriterien setzt ihr da heran? Wie geht ihr das an, um zu sagen, okay, das ist ein Buch, das verlegen wir jetzt?
Also wenn ich es kurz beantworten darf, also was ich gelernt habe in diesen 36 Jahren in der Medien- und Verlagswelt, ist grundsätzlich eine Frage, und das ist, was ist die Geschichte? Ja, also was ist die gute Geschichte?
Die Journalistenantwort.
Ja. Und das lässt sich auch sehr gut aufs Buch umlegen, wobei das noch komplexer ist, natürlich, als eine Geschichte. Weißt du, die Frage ist nicht eher, was ist ein gutes Buch, sondern was ist das bestmögliche Buch? Und da haben wir nämlich nicht nur in der Produktion, natürlich als Autor, haben wir sehr viel Erfahrung, der Alfred genauso, sowohl von produzierender Seite als auch von konsumierender Seite. Und wir versuchen nicht irgendein Buch zu machen, sondern wirklich immer das Bestmögliche. Und dahingehend wählen wir auch aus. Ich darf etwas Internes von uns ausplaudern. Wir haben eine Vertriebsdame, die heißt Anna Gül, die ist in ganz Österreich unterwegs und bereist die Buchhandlungen und bringt sozusagen unser Verlagsprogramm näher an die Buchhändler. Und das war aber nicht der Zugang, den Alfred und ich wollten. Also wir machen Bücher, die wir leben und selbst kaufen würden. Das ist vielleicht auch der Hintergrund. Das ist, da steckt sehr viel Expertise dahinter, dass wir sagen, du, pass auf, ich glaube, die Geschichte ist gut. Und der Vorteil ist bei uns, wir haben beide schon, also auch teilweise in Konzernen gearbeitet. Jetzt sind bei uns die Entscheidungswege sehr kurz, nämlich in einem Telefonat, ja. Und sagen, hey, was hältst du davon? Finde ich gut, super, machen wir aus. Das heißt, wir brauchen nicht 17 Investoren von einem Projekt überzeugen, wir brauchen uns auch nichts schönreden. Ja? Also wenn eine Geschichte mittelmäßig ist, ist sie mittelmäßig. Wenn eine gut ist, überlegen, wie können sie vielleicht bestmöglich machen. Also oft wird das dann noch gedreht, es wird dran gefeilt. Und so arbeiten wir auch, also mit unseren Autorinnen und Autoren. Mittlerweile bekommen wir wirklich regelmäßig und schon sehr, sehr viele Manuskripte zur Ansicht. Also man merkt auch, dass Edition Platin am Markt präsent ist und auch schon einen bekannten Namen hat. Die Händler kennen uns auch. Die ganzen Präsentationen, die wir machen, sind, glaube ich, sehr geglückt mit großer medialer Beteiligung. Also der Name ist mal da. Und jetzt schicken uns Leute schon sehr viele Manuskripte. Das sind wir auch stolz. Und wir reden dann immer sehr offen mit den Leuten. Sagen, schau, das könnte in die Richtung gehen. Ist das vielleicht noch zu verbessern? Ist das vielleicht eher nichts? Oder vielleicht auch eher etwas für einen anderen Verlag? Dann empfehlen wir einen anderen Verlag. Ich glaube, da muss man sehr offen und klar reden. Und weil alles andere würde darin ausarten, dass man sich Kopfschmerzen kauft und niemand will das. Mhm. Also wenn wir Bücher machen, dann glauben wir an das jeweilige Buch.
Aber wie geht man jetzt auch damit um, wenn du sagst, ihr kriegt viele Manuskripte geschickt? Stell dir mal das vor, da kommt dann ein Packen Papier, der bei euch landet. Und wenn das ja sehr viele sind, irgendwer muss das ja lesen, sonst kann ich sie nicht beurteilen. Das auf der anderen Seite jetzt könnte ich mir ja vorstellen, natürlich, wenn ich 100 Manuskripte kriege, da sind ja nicht 100 gute dabei, die ich verlege, sondern vielleicht eben nur 5, die dann auch würdig sind, weil kann ja nicht jeder schreiben. Wer tut sich das an oder wie stellt man sich das vor? Lest ihr 5 Seiten und sagt es dann, das wird nichts mehr? Oder?
Es ist nicht ganz falsch. Ich würde mal vielleicht erstens einmal, es ist mittlerweile nicht nur so, dass du es zugeschickt bekommst, sondern du kriegst es auf ganz unterschiedlichen Wegen. Was sehr spannend ist, wir kriegen über LinkedIn, mittlerweile jede Menge Angebote. Also das ist schon ganz neue Wege, die wir auch machen. Wir sind mit Social Media, vor allem auf LinkedIn und ein bisschen auch auf Instagram unterwegs. Und das ist schon noch einmal zum Beispiel ein spannender Weg, um über diesen Kanal Manuskripte zu bekommen, online. Menschen, die man kennt, bei Buchpräsentationen ist auch immer ein sehr häufiges Gesprächstermin und so jede Menge anderen Veranstaltungen, ganz unterschiedliche Wege, wie Manuskripte mittlerweile oder wie mögliche Autoren zu uns kommen. Vielleicht ein Punkt, was entscheidend ist bei uns auch nochmal, wir sind ein österreichischer Verlag und das glaube ich, leben wir auch sehr gut. Dementsprechend versuchen wir auch den österreichischen Markt vor allem im Blick zu haben. Natürlich sind wir auch auf dem restlichen deutschsprachigen Markt sehr gut vertreten und können alle Bücher gehandhabt werden. Aber für uns ist immer wichtig, dass das Buch in Österreich ein guter Erfolg wird. Das ist so die Basis, weil da kennen wir die genauen Rahmenbedingungen, da kennen wir das Land, da kennen wir die Gegebenheiten, da kennen wir alles, was man als gelernter Österreicher so wissen muss mittlerweile und können da entsprechend, glaube ich, ganz gut hier agieren. Wenn Manuskripte kommen, das Spannende ist, der Thomas und ich, wir schauen sie immer gemeinsam an. Wir hatten da noch nie eine unterschiedliche Sicht auf ein Projekt, interessanterweise. Also wir sind wahrscheinlich in vielen Dingen sehr unterschiedlich, aber da sind wir echt, das war noch nie irgendwie ein Streitpunkt, machen wir das oder machen wir das nicht, sondern das war sehr schnell immer klar, ja, das passt. Ja, ich gebe mal offen zu, wir lesen das Manuskript dann nicht bis zur letzten Seite, sondern wir haben sehr schnell dann einen Blick darauf, erfreulicherweise, Hat das was vom Thema her? Hat das was, bringt der Autor auch schon in einem Exposé mal auf den Punkt? Also das ist schon mal ganz was Wesentliches, glaube ich mal, dass wir auch immer wieder sagen, bitte schick uns ein Exposé, eine Zusammenfassung. Wer sind die Ansprechpartner? Wen willst du erreichen? Was willst du mit dem Buch erreichen? Dass man da auch hier, was kannst du beitragen? Und das ist, glaube ich, etwas ganz was wir stark ins Zentrum auch stellen jetzt, dass wir nicht nur sagen, da ist das Buch, toi, wird schon klappen, das haut nicht mehr hin, sondern wir versuchen auch rundherum zu überlegen und gemeinsam, was der Thomas schon gesagt hat, erstens mal das Buch schon so zu konzipieren, dass es hier eine Chance hat, möglichst viele Leserinnen zu haben. Aber dann auch überlegen, wie können wir die Autoren, wie können wir in konzentrischen Kreisen hier umgehen, dass wir hier möglichst viel Leser und Leserinnen haben. Was kann der Autor dazu beitragen? Und meistens der Autor oder die Autorin, die hier echt viel bewegen kann. Ja? Das heißt nicht, dass alles die Autoren und Autorinnen machen, aber gemeinsam überlegen, was ist der beste Weg, auf verschiedensten Möglichkeiten noch anzudocken. Wie kriege ich das Buch medial gut unter? Was will ich? Und da ist dann wieder wichtig, was will der Autor, die Autorin auch dahinter erreichen mit dem Buch? Und dann müssen wir schauen, was ist die richtige Geschichte dahinter? Und eine Entscheidung ist immer wieder, glaube ich, etwas, und das ist natürlich eine sehr subjektive Entscheidung, ob du ein Buch machst oder nicht. Kann der oder die schreiben? Das ist immer so ein wesentlicher Punkt. Kann man sich das an, liest man gern den Text, gibt man rein, finde ich das Thema spannend und habe ich klar, wer die Zielgruppe ist dafür. Das sind so die Punkte, die man für sich gut beantworten sollte. Ob es ein Buch dann ein Erfolg wird oder nicht, ich bin mittlerweile, wie gesagt, 30 Jahre im Verlagsgeschäft. Weiß man nicht. Es war ganz einfach. Es gibt noch nicht, weil sonst hätten wir ja nur mehr Bestseller machen und keine anderen Bücher. Aber das ist auch das Spannende und das mag ich ja auch in diesem Geschäft, in diesem verrückten Geschäft, dass man es nicht voraussagen kann. Also das ist etwas, du kannst möglichst alles machen, so wie der Thomas das gesagt hat, dass du möglichst das beste Buch machst und die besten Rahmenbedingungen schaffst. Aber ob es dann wirklich abgeht oder nicht und ob das ganz viel Leser hat oder nicht, ist egal. Und das Angenehme, glaube ich, auch ist, dass wir auch im Glauben, wir müssen jetzt nicht die Bestseller rausklopfen. Natürlich freuen wir uns, wenn wir viel Bücher verkaufen und eine schöne Breite haben, was uns auch zum Teil auch schon gelingt. Aber wir probieren beinahe auch Sachen auf. Also ich habe jetzt schon ein Buch, was wir im Herbst nächsten Jahres zum Beispiel herausbringen werden. Eine 23-jährige junge Autorin, die einen fantastischen Science-Fiction-Roman schreibt, darf man eigentlich als Verleger nicht machen, weil du fast keine Chance hast, das Buch auf den Hing zu bringen. Aber es ist so gut, dass wir gesagt haben, das müssen wir jetzt machen. Da können wir nicht vorbei, ganz einfach.
Ab wie viel verkauften Exemplaren oder so spricht man von einem erfolgreichen Buch, beziehungsweise was braucht es jetzt zum Beispiel, damit man irgendwo auf eine Bestsellerliste kommt in Österreich?
Naja, das ist, es gibt da verschiedene,
nicht sagbar,
sagen darf, aber du, also die einen sagen, bei Sachbüchern bist du bei ungefähr 5000 verkauften Stück. Also es ist, hat da jeder ein bisschen auch andere Meinungen dazu, ehrlich gesagt. Ja. Und deswegen versuchen wir auch andere Wege zu gehen, nicht einfach nur über den herkömmlichen Verkauf, sondern versuchen auch Sonderverkäufe anzugehen. Und das, da wird jedes einzelne Buch gemeinsam mit der Autorin mit dem Autor wird besprochen und wird sagen, wen könnte das noch interessieren? Wer ist denn wirklich deine Zielgruppe? Und das überlegen sich wenige. Ja, also einfach, wie gesagt, das nur am Markt zu schauen und dann zu hoffen, dass der Streuverlust nicht allzu groß ist, das ist halt zu wenig. Also ich muss das eher viel mehr fokussieren und muss mich eben darauf konzentrieren, jetzt habe ich schon vielleicht das bestmögliche Buch, jetzt brauche ich aber noch sozusagen meine Klientel dafür. Und das können oft die Leute auch nicht wirklich dann beantworten, sondern, naja, das ist halt für alle geeignet. Nein, ist es nicht. Ich muss mir wohl meine Zielgruppe ganz vorher genau überlegen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was ist überhaupt eine gute Geschichte? Übrigens, da gibt es auch eine sehr kluge Antwort dazu, weil viele Leute können gar nicht sagen, was überhaupt eine gute Geschichte ist. Der Gunkel, der Kabarettist, hat einmal interessanterweise die drei größten Fragen der Menschheit gestellt auf Wienerisch. Ja? Und die drei Fragen sind: Was heißt es? Was wollt ihr von mir? Und wie komme ich dazu? Ja? Und lustigerweise, diese drei Fragen, sollte man gut glauben, entscheiden darüber, ob eine Geschichte gut ist oder nicht. Also, was heißt es? Verstehe ich, was die Geschichte ist, verstehe ich sofort, worum es in dem Buch geht. Was heißt es? Was wollt ihr von mir? Was hat dieses Buch mit mir zu tun? Ja, finde ich mir da. Und wie komme ich dazu? Im schlechtesten Fall, wie komme ich dazu, den Blödsinn zu lesen? Oder im besten Fall, wie komme ich in die nächste Buchhandlung, um dieses Buch zu kaufen? Und wenn ich da dreimal Ja sage, dann habe ich ein kurzes Buch und der Kugel hat recht.
Der hat eigentlich immer recht, oder? Eigentlich hat er immer recht.
Also so gesehen ist es gar nicht schwer, ein Buch zu schreiben.
Oh ja.
Naja, ehrlich gesagt ist das sehr... Also wir... Schau, einige Leute glauben heute, wenn sie ein bisschen was in ChatGPT eingeben und dann kriegen sie ein Buch raus. Also da steckt so viel schon in der Vorausplanung. Also je nachdem, will ich ein Sachbuch machen oder will ich ein belletristisches Werk machen. Und es ist ja nicht so, wir als Edition Platin, wir sind ja nicht nur Verlag, wo du dann quasi dein fertiges Manuskript irgendwie eintütest oder auch nicht, sondern was wir auch machen, und ich glaube, das ist so, wir bieten das sogar als einziger Verlag im deutschsprachigen Raum an, eine komplette Produktionsstraße. Also zu uns kommen Leute, die haben vielleicht noch nicht einmal eine fertige Idee und wollen ein Buch machen. Das heißt, von der Buchplanung, von der Buchbegleitung, von der Buchentwicklung her, du kannst ganz am Anfang stehen, ja, oder vielleicht bist du schon fast am Schluss, hast ein Manuskript, das aber vielleicht mittelmäßig und noch nicht wunderbar ist. Und egal in dieser geistigen Produktionsstraße, wo du bist, von der vielleicht noch nicht Idee bis zum fast schon fertigen Manuskript, holen wir die Leute ab. Ja, und sagen, pass auf, was braucht es überhaupt, um ein bestmögliches, ich sage jetzt also eher ein Bestseller-taugliches Manuskript zu machen. Versprechen kannst du es ja nie, aber was ist ein Buch, das wirklich taugt, zu Bestseller zu werden? Und das versuchen wir. Und da, also diese Betreuung, das können wir nur, weil wir halt schon so viele Bücher auch selber geschrieben haben und gemacht haben. Wir können die Leute überall abholen. Und dann geht es erst weiter, wenn dieses Manuskript fertig ist. Dann können wir in jede Richtung gehen. Wir können, wenn die Leute das wollen, vielleicht sogar mit einem speziellen Marketing begleiten. Wir können ein Video dazu machen lassen, wenn die Leute das wollen. Also dieses Rundum-Angebot, ja. Du willst Social Media haben, okay, wir können das machen. Diese Flexibilität hast du in keinem anderen Verlag. Also du müssen überall sozusagen, schicken dich irgendwo hin. Bei uns gibt es ja auch eine Möglichkeit, wenn man das will, eine All-in-Lösung, ja, in dieser Betreuung.
Wenn ihr jetzt ein bisschen in die Zukunft denkt, euren Verlag betreffend, aber die gesamte Branche auch und vielleicht auch den Buchhandel mitgedacht, wie entwickelt sich das? Wird es immer mehr dieses Buch, so wie du es am Anfang gesagt hast, ein Luxusmarkt, auch in dem Sinn, dass man einfach nur mehr sagt, okay, nur mehr ganz besondere Bücher werden wirklich auf Papier gedruckt und was weiß ich, Taschenbuchausgaben gibt es dann gar nicht mehr, sondern der Markt verlagert sich in Richtung schön gebundene Hardcovers, hochwertige Ausführungen. Oder ist das so ein bisschen was, wie man bei vielen anderen Dingen auch immer geglaubt hat, wo das Fernsehen gekommen ist, hat man ja auch gesagt, der Radio wird tot sein, das Kino wird es nicht mehr geben, Theater sowieso nicht oder die Fotografie wird das Bildermalen kaputt machen und, und. Ist das irgendwas, wo einfach man jetzt auch sagen muss, Digitalisierung findet statt, E-Books, alles gut und recht, aber das gedruckte Produkt ist eigentlich schon etwas, das auch in 50 Jahren, sage ich jetzt mal, unsere Enkelkinder noch genauso normal in die Hand nehmen, wie es vielleicht wir gemacht haben.
Du, vielleicht darf ich da ganz kurz dazu sagen, also man merkt schon die Veränderung am Markt und das sehen wir, das beobachten wir auch ganz genau. Ja? Also die Geschichte ist die, es kaufen weniger Leute Bücher und immer mehr Menschen wollen Bücher machen. Also das ist ein teilweise schon ein absurdes Verhältnis. Ja. Du hast aber nach wie vor noch am Markt so ungefähr 86.000 Titel, die jedes Jahr erscheinen im deutschsprachigen Raum. Das heißt,
nur im deutschsprachigen Raum?
Ich muss mir mal vorstellen. Ja. Früher waren es mehr sogar, es hat eine Zeit gegeben, wo das bis zu 125.000 waren. Jedes Jahr im deutschsprachigen Raum. Da sind jetzt auch Bücher dabei mit so aufregenden Titeln wie Schnecken oder Ameisen. Muss man wollen, ja. Aber.
Gar nicht so schlecht, das machen wir noch.
Das heißt, wenn du 86.000 Titel hast und ein Buch, das zum Beispiel der Sascha Ladurne geschrieben hat, irgendwo auftaucht, dann ist es schon wie ein Lotto 5er mit Zusatzzahl. Das heißt, du musst schon einen Fokus auf dieses Buch haben und es muss schon irgendwo aufgetaucht sein. Das heißt, um heute ein Buch erfolgreich zu machen, musst du sehr viele Trommeln bedienen, du musst sehr viele Scheinwerfer auf dieses Buch richten, sonst funktioniert es nicht. Also das meinen wir auch mit einer, das ist nicht nur jetzt Medienarbeit, das ist in konzentrischen Kreisen gedacht. Die Autorin, der Autor muss sozusagen laut sein und sagen, das Buch ist hier. Es gibt einen Overflow an Büchern. Und wenn natürlich, ich sehe ja auch, wir sehen ja auch die großen Buchhändler ein. Wenn du heute Stephen King heißt, wenn du heute Haruki Murakami heißt oder Thomas Pynchon, naja, dann stehst du vorne, auch im Weihnachtsgeschäft. Aber wie vielleicht dann eine Jungautorin oder ein Jungautor hat schon fast keine Chance, hier irgendwie wahrgenommen zu werden. Und da sehen wir auch ein bisschen unsere Aufgabe zu helfen, weil viele Verlage lehnen auch gute Autoren, gute Manuskripte ab, einfach weil es der Erstautor ist. Ja? Und die Leute bekommen bei uns da und dort eben eine Chance.
Also wir Autoren haben es mittlerweile wirklich schwer, hier auch noch irgendwo einen Verlag zu finden, das glaube ich schon. Ich will noch ein bisschen darauf eingehen, auf deine Frage, auf die Zukunft, so wie ich es persönlich sehe. Also das ist jetzt nicht mit Thomas abgesprochen oder irgendwas, sondern so wie ich hier sehe. Ich sehe, es wird nach wie vor Bücher geben, auch in 50 Jahren noch. Also da bin ich mir ganz sicher. Also das würde ich mal genauso sehen. Warum? Weil es nach wie vor, ich sehe das Buch nicht so als Luxus, vor allem, weil es so teuer ist oder sich keiner mehr leisten kann, sondern als Luxus, so wie es der Thomas zuerst gesagt hat, sich die Zeit dazu zu nehmen. Ne? Was ich erlebe, dass viele Menschen hier genau diese Detox-Zeiten mittlerweile aus den digitalen Medien auszusteigen auch immer wieder wollen. Ich kenne keinen Menschen, der auf Urlaub fährt und mittlerweile noch nach wie vor kein Buch mitnimmt. Also das ist sozusagen hier, das ist Quality Time und diese Quality Time, die will ich auch in Zukunft mir ganz einfach nehmen und die braucht es auch, glaube ich mal, und die wird es auch in Zukunft geben. Also das heißt, ja, es wird in Zukunft auch noch Buchhandel geben, es wird auch in Zukunft auch noch Bücher geben, die man gerne liest, und es wird plötzliche Trends geben, wo alle sagen, boah, wir müssen jetzt unbedingt nur Adult-Bücher haben oder was auch immer. Da wird es immer wieder neue Trends geben und das passt. Ja. Wenn ich jetzt meine 17-jährige Tochter anschaue, bisher kaum ein Buch gelesen, jetzt kommt sie auf den Geschmack und beginnt Bücher zu lesen, weil sie merkt, was sie da an Qualität ganz einfach dafür hat. Das ist das eine, und ich glaube, das zweite ist, es wird sicherlich auch neue Arten der Bücher geben. Also da bin ich mir auch ganz sicher. Also da wird sicherlich noch ein crossmediales Produkt weiter entstehen werden. Das wird sicherlich noch mehr miteinander verwoben werden. Verschiedenste Möglichkeiten. Da wird es noch ganz viele spannende neue Möglichkeiten geben. Ja. Aber es wird dann auch immer wieder was Gedrucktes geben, das ich gerne in der Hand habe und dann gerne noch wirklich da hineinlese. Ja, entsprechend. Aber ich glaube, dass da noch Luft nach oben ist, hier dieses Produkt auch noch weiterzuentwickeln, auch mit digitalen Elementen und davor nicht zurückschrecken, dass das dann auch crossmedial ist. Ja. Ist natürlich dann sehr bald auch kostenintensiver, sage ich einmal. Aber da kann man sich schon ganz viele so unterschiedliche Sachen auch vorstellen. Bis zu dem, dass es halt so was ist der Vorteil von Ihnen, weil von Digitalisierung ist Individualisierung. Und dementsprechend wird es auch da noch weitere Schritte auch dorthin geben, dass hier Bücher verstärkt individualisiert gedacht werden. Es gibt mittlerweile Verlage, die anbieten, Kinderbücher mit den Namen deiner eigenen Kinder und Geschichten kannst du dir selber zusammenstoppeln und du hast dann ein eigenes Kinderbuch, was ja auch total was Nettes ist, wenn du dann für deine Kinder ein eigenes Kinderbuch hast mit einem Igel, weil deine Kinder auf Igel abfahren oder was auch immer entsprechend. Also das ist dann auch etwas, wo ich glaube, das wird auch da einen neuen Markt und neue Möglichkeiten geben, ja. Und trotzdem wird es auch immer das klassische Buch geben, wo du die Zeit nimmst, dieses Buch dann zu lesen und für dich dann plötzlich beim Lesen auf neue Welten und neue Gedanken entdeckst. Also das ist das Großartige, dass du mit einem Buch ganz einfach hier Möglichkeiten hast. Du setzt dich hin, liest und bist nachher ein anderer Mensch. Und das finde ich etwas total Spannendes und was Schönes. Ja.
Und wenn du auch schaust, zum Beispiel junge Leute, wenn du in große Buchhandlungen gehst, die vielleicht so im zweiten, dritten Stock noch Leseecken haben. Da sitzen junge Leute und mit Büchern und lesen dort. Und die müssen nicht 17.000 Mal im Handy herumwischen. Oder wenn du im Sommer in Wien durch Parkanlagen gehst, da sind immer mehr junge Menschen, haben Bücher, oder sitzen im Kaffeehaus und lesen. Aber das ist schon sehr privat. Also jede Bewegung hat dann sozusagen eine Gegenbewegung. Und analoge, dieses haptische, ist ein klares Statement gegen das Smartphone.
Es wird ganz spannend, zum Beispiel, weil du das gerade erzählst, beim Thalia in der Mrilferstraße, da sind dann mittlerweile im Kaffeehaus auch klassisch die Laptops und so weiter verboten. Das klebt auf jeden Tisch sozusagen durchgestrichen und es sitzen trotzdem knackvoll. Also das ist genau das, wie wird sich der Buchhandel ändern, dass du auch das sozusagen das Leseerlebnis auch schon in den Buchhandel hineinbeziehst. Ja. Macht Thalia zum Beispiel, macht Moira, aber machen auch kleine Buchhandlungen. Wirklich großartig, dass du hier wirklich die Möglichkeit hast, Lesen zum Erlebnis zu machen, wo kleine Buchhandlungen total gut sind, auch hier neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das Leso-Abo, ganz einfach, so das Bücher-Abo machen, geben immer mehr Buchhandlungen, dass du ein Buch-Abo hast und dann kriegst du einmal im Monat, alle 14 Tage, wie auch immer du einen Rhythmus hast, dann kommt jemand vorbei und bringt dir das Buch und du hast auch wirklich wieder diese direkte Beziehung zum Buchhändler, der für dich aussucht und sagt, und zwar in dieser Richtung. Ja, das finde ich eine ganz neue, spannende Gegenbewegung, die immer mehr Buchhandlungen jetzt auch anbieten und das finde ich ganz einfach. Buch als Begegnung ist dann auch wieder was Nettes.
Also passt das ganz kurz zusammen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht Sorgen machen, dass wir irgendwann nicht mehr genug zum Lesen haben.
Das geht sich aus.
Ich glaube, wir...
Der Thomas schreibt schon ein paar noch Bücher. Das geht schon, ein paar kann er noch schreiben.
Nein, also ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang über dieses ganze Thema sprechen, weil ich finde es wirklich super spannend und wirklich ganz toll auch, wie ihr das alles erklärt. Bevor wir jetzt aber das Gespräch beenden, komme ich natürlich bei euch nicht herum, noch eine ganz klassische Frage zu stellen. Was mich natürlich interessieren würde, wäre erstens, was ist euer Lieblingsbuch? Und zweitens, welches Buch würdet ihr wirklich empfehlen, sollte man einmal im Leben gelesen haben?
Oh, das ist schwierig. Thomas, sag du zuerst.
Also mein Lieblingsbuch ist Der Prozess von Franz Kafka.
Schwere Kost.
Das hat mich also schon als junger Mensch, haben mich also alle Bücher gelesen, umgehaut. Also du hast einfach gemerkt, was das macht. Ja? Als Buchempfehlung, wir geben sogar immer wieder Empfehlungen ab. Das kommt halt darauf an, was man gern hat. Wir also von Weltliteratur bis Spannungsliteratur bis hin Trash sogar, lese ich ehrlich gesagt alles. So weit über 2000 Bücher. Es hängt auch von Phasen ab. Also manches Mal will man auch wieder Alfred gesagt hat, eher unterhalten werden. Manches Mal ist es eine Stimmungsfrage. Ja. Ich kann, wenn man vielleicht einmal was Spannendes will, kann ich den amerikanischen Autor Tom Winslow empfehlen, der eine fantastische Trilogie geschrieben hat, so aus dem Mafia-Bereich, also quasi ein moderner Pate, ein moderner Mario Puzo, wenn man so will. City of Dreams, eine fantastische Trilogie, das kann man getrost empfehlen, wenn man was Spannendes haben will. Und also sonst würde ich lese sehr gern, wie gesagt, auch die Bücher von Haruki Murakami. Und ich kann auch noch T.C. Boyle empfehlen, mag ich auch sehr. Thomas Pynchon. Aber ich glaube, so ein Buch, das man gelesen haben müsste, auf das kann ich mich ganz schwer kaprizieren, weil Menschen so verschieden sind und ich hatte damals in meiner Schulzeit auch nicht die größte Freude, wenn einem jemand sozusagen ein Buch aufs Auge drückt und kann mich noch erinnern, meine Deutschprofessorin hat seinerzeit gesagt, Thomas, in deinem Berufsleben solltest du nie etwas machen, das mit der deutschen Sprache zu tun.
Das hat geklappt. Ich kann mir da irgendwie ein bisschen anschließen, von Beginn von hinten mich anzuschließen. Und zwar, ich war schwerster Legastheniker und bin es bis heute noch und habe mir echt schwer getan mit Lesen. Also das war, Lesen lernen war für mich echt ein Hammer. Ich habe es ein bisschen überkompensiert in meinem Leben, wie man so schön sagt. Von Büchern, die mir, ich gehe davon aus, dass ich in letzter Zeit so gelesen habe und was mir sofort hängen bleibt, ist die ganze Serie von Steve Kavanagh. ich glaube, so spricht man aus, das ist so ein Thriller-Autor, auf den ich gerade total abfahre. Da kommt ein neues Buch raus und höre ihn immer auf. Hat was mit Justiz zu tun, hat was mit Thriller zu tun, ist super aufregend, 17 Mal Plot geturnt. Also das fahre ich ganz einfach, auf den fahre ich gerade echt ab. Zeigt schon, dass bei mir das auch immer wieder sich immer wieder ändert. Ein Buch, das mich stark geprägt hat und das, ich glaube, schon nicht ganz blöd ist, mal zu lesen, auch in Zeiten wie diesen gerade, ist weiter zurück. Ich habe es gelesen, bevor es damals noch das Jahreszahl hatte. Es war 1984 von George Orwell. Also das war für mich so ein Buch, das mich damals wirklich geprägt hat. Was mich auch geprägt hat, ich habe mit kaum vor 18 habe ich kaum Bücher gelesen und dann habe ich begonnen, Thomas Bernhard zu lesen. Also Thomas Bernhard ist nach wie vor etwas, was mich damals total geprägt hat, aber ich habe ungefähr 7 oder 8 Bücher dann auch hintereinander von ihm gelesen und dann war es auch wieder gut, sage ich einmal. Es gibt jede Menge österreichische Krimi-Autoren. Dutzler mag ich erwähnen. Ich mag den Herrn Eichner mit seinem echt guten Stil, der hier knackig schreibt, Thriller schreibt, gar nicht österreichisch, sehr, sehr amerikanisch, schnell, einen wahnsinnigen Speed hat in seinen Büchern. Also gerade Totenfrau oder seine nachfolgenden Bücher, wirklich großartig. Also auf die fahre ich vom Stil her total ab, weil es so mutig auch immer wieder ist, dass er hier so verknappt und schnell schreibt. Ganz einfach. Das sind so Bücher, die fahre ich irgendwie total ab gerade. Aber wie gesagt, das ändert sich auch immer wieder und es gibt immer wieder, das letzte Buch ist meistens das, wo man sagt, pass, was so gut, das habe ich nur selten gelesen. Aber es gibt auch leider die Möglichkeit, einer muss ich noch erwähnen, Wolf Haas zum Beispiel, der letzte Wolf Haas, ein absolutes Wahnsinnsbuch, denke ich mir mal. Ja. Also wirklich etwas, das man jedem nur schwerst empfehlen kann. Wie kann man so ein so schwieriges Buch vom Plot her so gut runterbrechen, gut ab. Also höchste Hochachtung vor dem letzten Wolf Haas Buch. Mir fällt gerade der Titel nicht ein, deswegen gestrocken. Thomas, du weißt es sicher, oder? Wackelkontakt. Wackelkontakt, genau, das okay. War's, genau.
Also, genau. Wenn man nicht genau weiß, welches Buch man nächstes nehmen soll, dann kann ich vorschlagen, kann man auf die Homepage von Edition Platin schauen. Gibt es eine schöne Aussage.
Genau. Ich meine, vielleicht ganz kurz zur Edition Platin. Na, so geht es nicht, weil es ist wie jeder Autor, wenn ich jetzt ein Buch nenne, sind alle anderen Autoren sauer.
Dann nenne aber ich jetzt ein Buch, das ich einfach allen empfehle, die selber ein Buch schreiben wollen. Das heißt, alles, was sie übers Schreiben wissen wollen oder sollen. Und das ist auch in der Edition Platin erschienen. Genau. Ich glaube, das kann man
gedacht. Nicht so ein Jungautor ist das, glaube ich, ja. Den wir fördern müssen.
Lieber Thomas, lieber Alfred, vielen Dank für dieses jetzt sehr kurzweilige Gespräch. Hat vielleicht jetzt am Ende sogar ein wenig länger gedauert, als ich es ursprünglich vorhatte. Nein, super gewesen. Danke, danke. Ja, noch einmal herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Sehr gerne.
Und uns ein bisschen was erklärt habt, wie das Verlagswesen abläuft, wie man auch im 21. Jahrhundert einen Buchverlag gut führt, welche Struggles ihr habt, aber eben auch, wie viel Spaß das eigentlich macht. Und ich glaube, eines hört man bei euch zwei wirklich raus. Ihr liebt, was ihr tut. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben kann für die Zukunft. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön. Danke. Danke fürs feine Gespräch.
Vielen Dank. Dankeschön.
I love you, words don't come.